Ja, schön. Schön, dass ihr da geblieben seid zum zweiten Vortrag. Ich freue mich, dass wir jetzt weitermachen können und habe euch ein Thema mitgebracht, wo ich selber sehr schlucke. Ihr habt das gerade schon gehört. Das Thema lautet folgendermaßen: echt sein oder heucheln. Wir haben ja das Tagesthema Decision oder Entscheidung, und zwar deine Entscheidung. Und du hast jetzt gerade im Vortrag 1 schon, ich sag's mal, mächtig was gehört, wo du dich entscheiden musst, wo du standhaft sein sollst, wo du aufpassen sollst in deinem ganz normalen Alltag, wo du herausgefordert bist, wo du merkst und wahrscheinlich auch weißt, dass der Teufel, dass Satan, der keine erfundene Figur ist, sondern eine reale Person ist, wie er alles Mögliche versucht, um dich zu Fall zu bringen. Wie er alles Mögliche versucht, um dich vom Glaubensleben abzuhalten, wie er die ganzen modernen Dinge nutzt, um dir zu schaden. Und das gilt für unser persönliches Leben, das gilt aber genauso für uns als Gemeinden. Der Feind hat sich immer auf die Fahne geschrieben, zu zerstören. Und er will, dass wir in Versuchungen, und dafür ist er da, er will uns in Versuchungen bringen, er will, dass wir in Versuchungen eben nicht standhaft sind, sondern dass wir fallen. Und ich glaube, das ist die erste wichtige Entscheidung, die wir heute treffen müssen, ist, ob wir in den Versuchungen des Alltags standhaft sind oder nicht. Und jeder von euch muss sich entscheiden, jeder selbst. Und wir haben gerade im Vortrag 1 sehr viel darüber gehört. Ich möchte euch Mut machen, dran zu bleiben. Und auch im Vortrag 2, jetzt in diesem wichtigen Thema, geht's ans Eingemachte. Es ist die Entscheidung Nummer 2, die du treffen musst in deinem Leben. Und das genauso wie die Entscheidung 1, eigentlich täglich. Du musst dich täglich entscheiden, ob du echt sein willst oder ob du ein Leben führst als Schauspieler oder krasser ausgedrückt als Heuchler. Ich benutze diesen Ausdruck Heuchler überhaupt nicht gern, weil der ist nicht schön. Es ist einfach ein Begriff, der ist beschmutzt. Er drückt nichts Gutes aus. Du findest in diesem Begriff Heuchler nichts Positives. Da ist nicht eine Nuance gut daran. Und von daher benutze ich diesen Begriff überhaupt nicht gerne, aber es ist ein Begriff, den Jesus verwendet. Und wenn er ihn verwendet, müssen wir genau hinhören, was er damit meint. Und ich lese euch jetzt mal einen Abschnitt aus, wir bleiben im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Ich habe diesen Abschnitt auch an der Wand, ich lasse ihn auch die größte Zeit während des Vortrages hier vorne an der Wand, dass ihr draufschauen könnt, aber eigentlich brauche ich es gar nicht. Ich sehe, ihr habt alle eure Bibeln da und das mache ich mal 2 Daumen nach oben, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Habt eure Bibeln dabei und streicht euch an, was euch wichtig ist, macht euch Notizen, macht euch Randbemerkungen, was auch immer. Arbeitet mit der Heiligen Schrift, dann wird die Heilige Schrift mit euch arbeiten in eurem Leben. Nehmt das gleich am Anfang mit als Faustregel. Arbeitet mit der Heiligen Schrift und sie wird in eurem Leben beginnen, mit euch zu arbeiten, mit eurem Herzen. Okay, lass uns diesen Text jetzt lesen. Matthäus 6, Vers 1 bis 8. Das sind Worte des Herrn. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Soweit dieser Text. Hier steht es in der Schlachter 2000, ich habe es gelesen, aus der Elberfelder Übersetzung. Also für die, die mitgelesen haben, war es nicht ganz exakt das Gleiche, aber es ist natürlich doch das Gleiche, weil es Gottes Wort ist, nur in unterschiedlichen Übersetzungen. Okay, das Thema Echtsein oder Heucheln lässt eigentlich keine Frage offen, worum es geht. Es ist ein starkes Thema. Es sind wirklich starke Begriffe, die Jesus hier verwendet in diesem Abschnitt. Und das ist mir als erstes aufgefallen. Jesus selbst hat nie geheuchelt. Jesus selbst war immer klar und offen und hat immer gesagt, worum es ging. Er hat nie um den heißen Brei herumgeredet, sondern hat die Dinge, ich sag's mal so, beim Namen genannt. Nicht brutal, nicht einfach den Leuten das vor den Latz geknallt, sondern in Liebe, aber in Wahrheit. Und das ist ein wesentliches Kennzeichen von Leuten, von Menschen, die nicht heucheln. Sie sind Menschen der Wahrheit und sie sind Menschen der Liebe. Diese beiden Dinge. Das können wir vielleicht schon mal festhalten. Könnt ihr euch an letztes Jahr erinnern? Wer war denn letztes Jahr zum ersten Mal Jahre-Jugendtag hier im Osten dabei von euch? Okay. Wer ist nicht dabei gewesen? Wer ist das erste Mal hier? Okay. Und jetzt melden sich die, die vorher ja hier sind und heute auch nicht da sind. Okay. Ich möchte noch mal kurz erinnern an das letzte Jahr. Wir hatten zwei Vorträge, die handelten auch von der Bergpredigt, von Inhalten der Bergpredigt. Wir hatten Matthäus 5, Vers 13 und 14. Wir hatten Salz sein und wir hatten Licht sein. Vielleicht erinnert ihr euch dran, wenn ihr dabei gewesen seid. Und das waren schon ziemlich herausfordernde Themen. Als Salz der Erde zu leben, Licht der Welt zu sein und leuchten für Jesus Christus, das ist für uns alle sehr, sehr herausfordernd. Und unser heutiger Abschnitt hat es mindestens genauso in sich und ich behaupte sogar, dass die Aufforderungen Jesu, Salz zu sein, Licht zu sein, dass diese von diesen Texten noch unterstrichen werden. Wir befinden uns ja gleichsam genauso in der Bergpredigt wie letztes Jahr zum Teil. Aber dieser Text zeigt uns auch eine Gefahr auf. Denn für Jesus zu leben, eben Salz zu sein in dieser Welt, die so fade ist, die so trist ist, Licht zu sein in dieser Welt, die so dunkel ist, fordert uns ungemein heraus. Denn wir leben, wir haben es gerade im Vortrag 1 gehört, in dieser Welt, die uns es total schwer macht, mit Versuchungen jeglicher Art eben das auch auszuleben. Und weil es eben so schwer und herausfordernd ist und weil es obendrein noch dazu kommt, dass wenn ich mal von mir ausgehe, vielleicht musst du das auch bestätigen in deinem Leben, dass wir manchmal gar nicht so dem Herrn folgen wollen, auch nicht, weil wir vielleicht zu bequem sind oder zu müde, zu kaputt oder einfach nicht wollen, weil es uns einfach schwer fällt oder weil wir manchmal einfach schwach sind und es nicht schaffen. Und trotzdem denken, es muss ja irgendwie gehen, besteht die Gefahr, eben in Heuchelei zu verfallen. Dinge zu tun, die wir doch nicht so meinen, wie wir sie tun. Und das macht die ganze Sache nicht einfacher. Das macht sie eigentlich sogar noch schwerer. Wir haben heute 8 Verse gelesen, oder jetzt 8 Verse gelesen. Und ich möchte mal versuchen, jetzt mit euch in diesen Text reinzusteigen, auch wenn wir vielleicht sagen, historisch gesehen, ja, was hat uns das schon groß zu sagen? Hier geht es um Almosen, ja, müssen wir erstmal gucken, was ist das eigentlich? Gebet, wissen wir ja, was das ist. Und wenn wir jetzt weitergelesen hätten, dann ging es sogar noch ums Fasten. Das sind so die drei Bereiche, die Jesus hier anspricht, wo wir nicht heucheln sollen. Ja, Fasten, das können wir jetzt schon mal versuchen. Ja, die Mittagspause wird jetzt ein bisschen rausgeschoben. Okay, also könnt ihr schon mal euch innerlich so ein bisschen, ein paar Minuten wenigstens, auf das Fasten einstellen. Ich habe übrigens das letzte gestern Abend 18 Uhr gegessen. Ich weiß also, wovon ich rede. Ich faste also jetzt bis zur Mittagszeit und das geht jetzt schon, ja, kann man sich ausrechnen, 16, 17, 18 Stunden. Ja, nicht ganz so lang. Okay. Also, wir schauen mal in diese 8 Verse jetzt rein. Und ich habe ganz einfach, ganz simpel drei Bereiche oder drei Teile, die ich jetzt hier mal nennen möchte. Erstens, wir haben die Grundaussage des Textes. Das ist der Vers 1. Das ist so der Aufhänger, ja, was Jesus hier für eine Grundaussage bringt. Und dann bringt er zwei Beispiele, die uns herausfordern sollen. Der zweite Punkt ist also das Beispiel 1, die sogenannten Almosen. Und das dritte Beispiel das zweite Beispiel ist der Punkt 3, ist das Beten. Das Fasten nehmen wir jetzt nicht, das würde jetzt zu lange dauern. Aber was mir aufgefallen ist als erstes, wenn ihr diesen Abschnitt vor euch habt, wenn ihr an die Wand schaut oder an eure Bibel schaut, dann seht ihr, dass Jesus es von seinem Unterricht, den er gegeben hat, egal vor wem, vor den Jüngern oder vor den Pharisäern oder vor anderen, er hat es fast immer gleich gemacht. Er hat die Lehre gebracht, was wir tun sollen, was ich tun soll, was du tun sollst. Und er hat es dann mit Beispielen aus dem Leben untermauert. Er hat also Dinge genommen, die aus der Praxis damals üblich waren und hat sie dann auf das Gelehrte angewendet. Und das ist das Erste, wozu ich euch Mut machen möchte. Wenn ihr selber Bibel lest oder wenn ihr in euren Jugendgruppen seid oder in euren Gemeinden seid, bitte achtet darauf, dass ihr Bibeltexte, die ihr lest, dass ihr darum betet und darum ringt, dass ihr sie ins Leben anwendet, dass ihr einen Bezug findet zu eurem Leben, zu eurem geistlichen Leben, sonst bleibt es tote Lehre. Sonst bleibt das einfach für sich und ihr kommt zu der Frage, was hat mir das eigentlich zu sagen? Was bringt mir das eigentlich alles? Es bleibt leeres Wissen. Okay, schauen wir mal in den Vers 1, in die Grundaussage dieses Abschnitts rein. Jesus sagt, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Das ist also die Grundaussage der Lehrtext, den Jesus hier nennt. Und das andere dann sind Erklärungen davon, wie wir es in der Anwendung also umsetzen sollen. Man könnte also das mal so übersetzen für dich und für mich. Habt Acht oder passt auf, dass ihr eure Frömmigkeit, also euer Glaubensleben, dass ihr das nicht vor den Menschen lebt, dass ihr nicht euch präsentiert vor den Menschen, was ihr alles Tolles tut in eurem Leben, in eurem Glaubensleben. Das ist also so das, was eigentlich Jesus uns hier sagen möchte. Das heißt also, wir sollen aufpassen auf unser Glaubensleben. Mit anderen Worten sagt der Herr zu mir und zu dir, stelle nicht dein Leben den Menschen zur Schau. Das übersetzen manche so. Und hier müssen wir sagen, das System der Welt oder die Welt an sich, die macht das genauso. Die Welt, das ganze System, das Prinzip der Welt ist ausgerichtet auf das, was unsere Augen sehen. Das ist also genau das, wo auch der Feind, wo wie der Teufel an Jesus Christus herangetreten ist, an den Sohn Gottes, ihm alles gezeigt hat, ja? Also die Lust der Augen sozusagen. Das, was er uns alles zeigt, das Schöne und so weiter. Das ist alles das Prinzip dieser Welt. Und wisst ihr, die Welt, die Ungläubigen in dem Sinne, sind so, im Großteil zumindest, ist so besessen darauf, von dem Gedanken, sich vor der Welt, vor anderen Menschen darzustellen. Manche machen das bewusst. Viele machen das auch unbewusst. Aber sie machen es trotzdem. Sie leben vor Menschen. Und sie leben für Menschen. Das heißt, sie präsentieren ihr Leben, was sie so alles machen, präsentieren sie vor Gott. Sie stellen es zur Schau. Und wisst ihr, wenn ich manchmal Bilder sehe, in Zeitungen blättere oder so, dann denke ich, das ist doch eigentlich so arm. Das ist doch so arm dran, wenn man sich so schön ablichten lässt und wenn man sich dann noch durch Fotofilter gehen lässt. Und wenn man dann sich so präsentiert auf Titelseiten von Zeitschriften oder wenn sich irgendwelche Manager großer Firmen in die Interviews stellen im TV oder bei YouTube oder sonst wo und sie stellen sich dorthin und dann wird noch eingeblendet, wie ihr Kontostand ist und was sie für Milliarden einnehmen mit Elektrofahrzeugen und so weiter, dann denke ich, das ist einfach nur arm. Das ist kein Reichtum, das ist einfach nur Armut. Das ist nix. Das ist gar nichts. Und Und wir sind einfach geneigt, das ist ein Extrembeispiel, ja, ich muss ja den Namen Elon Musk nicht nennen, ja, aber das sind einfach Sachen, das steckt in uns allen drin, in jedem von uns steckt das drin, dass wir unser Leben in gewisser Weise zur Schau tragen, vor uns hertragen. Das ist einfach durch den Sündenfall bedingt, dass unsere Augen auf das Sichtbare ausgerichtet sind, auf die Horizontale sozusagen. Und die Vertikale, die vergessen wir aus unserem Kopf, das geht ganz schnell. Und wir müssen auch zugeben, und das sage ich euch und das sagt ihr mir wahrscheinlich auch, dass das alles sehr anziehend ist, sehr verführerisch. Aber es ist meistens innen ganz hohl. Genau wie bei der Versuchung Jesu. Satan hat ihm alles in den tollsten Farben und Bildern gezeigt. Aber der Herr durchschaute das. Und wir tappen dagegen oft in die Falle. Und hier müssen wir wirklich aufpassen. Du kannst dein Leben, dein Glaubensleben, kannst du zur Schau stellen. Das geht. Jesus sagt, hab Acht, dass dir das nicht passiert. Hab Acht, dass du deine Frömmigkeit, dein Glaubensleben, dass du das nicht vor den Menschen führst. Denn das ist nicht echt. Hab Acht, dass du dein Glaubensleben nicht auf Instagram lebst. Dass du nur noch auf aus bist, schöne Bilder zu machen und die zu posten. Und das andere schön denken, dass du vielleicht jetzt beim Jugendtag sitzt. Das sind ja so Beispiele, die wir in die heutige Zeit einfach mal übertragen können. Und ich glaube, wir alle wissen, was damit gemeint ist. Ihr wisst übrigens, was das Ziel von sozialen Netzwerken ist, oder? Das Ziel von sozialen Netzwerken, Facebook oder Instagram oder was es ist, ist eine Parallelwelt zu schaffen. Euch rauszuziehen aus euren echten Familien und euch eine virtuelle Ersatzfamilie anzubieten. Bitte geht diesen Versuchungen, dann sind wir wieder beim Thema 1, geht diesen Versuchungen nicht auf den Leim. Ihr könnt es benutzen, benutzt es. Aber betet vorher, Herr, wozu? Und wie soll ich es nutzen, dass du geehrt wirst? Okay? Also ich verteufel das nicht. Aber ihr müsst aufpassen, dass der Feind oft im Detail sitzt. Also nutzt es, aber prüft eure Motive. Ob ihr es nutzt, um euch zur Schau zu stellen, euer Frömmigkeitsleben zur Schau zu stellen oder die Selfie-Gesellschaft zu unterstützen oder ob ihr damit Jesus ehren wollt, mit dem, was ihr dort macht auf diesen Netzwerken. Und dann nutzt es zu seiner Ehre und betet darum, dass Menschen dadurch erreicht werden und zum Glauben kommen. Also wir können das mal festhalten. Wir merken diese Gefahr. Und wir merken, dass das, was Jesus hier sagt, ganz nah ist und ganz aktuell ist, dass wir das zugeben müssen, dass wir nach außen doch relativ schön blinken können, aber unser Inneres eben dadurch schnell vernachlässigen können. Und dann merken wir, dass wir innerlich oft leer sind. Und für unser Glaubensleben gilt das in gleicher Weise. Schauen wir mal, was Jesus hier zweimal sagt. In Vers 2 und in Vers 5. Wenn du etwas, ich sag's mal mit meinen Worten, wenn du etwas gibst, sollst du es nicht so machen wie die Heuchler. Oder er sagt, wenn du betest, sollst du nicht beten wie die Heuchler. Was ist denn ein Heuchler? Oder fragen wir mal zuerst, was ist denn Heuchelei nicht. Heuchelei ist nicht, wenn du in Sünde fällst. Wenn der Feind an dich rantritt und wenn du in Versuchung fällst und wenn du nachgibst, wenn du in Sünde fällst und wenn du traurig bist darüber und wenn du merkst, wie du den Herrn verunehrt hast, dann ist es keine Heuchelei. Dann wünschst du dir, du hättest es anders gemacht, ja. Aber dann ist es keine Heuchelei, dann bist du in Sünde geraten. Dann bist du in Versuchung geraten. Und dann darfst du umkehren, dann vergibt er dir. Das ist keine Heuchelei. Und Heuchelei ist auch nicht, wenn du mit Schwachheit kämpfst. Wenn du dem Herrn nachfolgen willst, aber es klappt oft nicht. Wenn du den Willen dazu hast, aber du sagst, ich schaff's nicht. Ist auch keine Heuchelei. Oder wenn du etwas Gutes tun willst, und es klappt aus irgendwelchen bestimmten Gründen nicht, Wenn du dir vornimmst, Gutes zu tun und du hast keine Gelegenheit dazu, ist es auch keine Heuchelei. Dann wolltest du das. Und das Prinzip der Heiligen Schrift ist, dass Jesus den guten Willen belohnt. Jesus belohnt nicht erst das gute Werk, sondern das Gute, was wir uns in unserem Herzen vorgenommen haben, das belohnt er schon. Ich sage das deshalb, damit wir nichts verwechseln. Aber was ist denn nun Heuchelei? Was ist Heuchelei? Heuchelei ist, wir könnten jetzt einiges zusammentragen, ich weiß nicht, was euch jetzt einfällt, ich würde sagen, außen hui, innen fui, oder mehr Schein als Sein, Vorgeben falscher Tatsachen, Prahlerei zur Schaustellung, ja, Schauspielerei, das haben wir schon in den Eingangsworten gehört, das trifft es eigentlich auf den Kopf. Das heißt, so zu tun, als ob, dass ich etwas bin, aber was ich nicht bin, was ich in Wirklichkeit eigentlich nicht bin. Das heißt, ein Heuchler ist also nach außen jemand, was er innerlich nicht ist. Er tut nach außen also so, als ob er Gott dient, er tut es aber in Wahrheit nicht, sondern verstellt sich in irgendeiner Weise und dient letztendlich eigentlich sich selbst. Matthew Henry hat mal geschrieben, Eigendünkel und Selbstverzückung, die Verehrung unseres eigenen Schattens, sind ein Ableger des Stolzes. Also hier merken wir auch, in welche Richtung das geht. Stolz, sagt man, ist die Wurzel allen Übels. Stolz ist das, was Satan letztendlich in den Fall gebracht hat. Und Stolz ist das, was in uns eine tiefe Wurzel hat nach dem Sündenfall. Und jemandem etwas vorzumachen, jemandem etwas vorzuspielen, ein Schauspieler zu sein, zu heucheln, entspringt letztendlich dieser Wurzel, dass ich zu stolz bin, letztendlich mein wahres Ich zu zeigen. Meine Schwachheit, meine Sünde, meine Fehler, meine Unvollkommenheit. All das ist das, was die Bibel uns sagt, wie wir sind. Aber die Sünde in uns, sie sagt, nee, das zeige ich doch nicht vor anderen, diese Schwäche sozusagen. Ich zeige das, was ich sein will, aber eigentlich nicht bin. Und das ist Heuchelei eigentlich. Das ist sozusagen diese Schauspielerei. Andere sagen auch, ich setze eine fromme Maske auf. Es gibt einen Berufszweig, der das beruflich macht. Die Schauspielerei. Ja? Schauspieler sind beruflich Heuchler. Ist uns das schon mal bewusst geworden? Wenn du einen Film siehst, oder wenn du deinen Actionstar siehst in einem Film, das sind ja nicht die selbst. Die spielen das ja nur. Die schlüpfen in Rollen sozusagen. Die lernen Rollen, die lernen Texte auswendig. Aber sie sind nicht die Wahrheit. Vers 1. Vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Das Wesen von Schauspielerei ist, ich stelle jemand dar, der ich nicht bin, um von jemand gesehen zu werden, um vor ihm gut dazustehen. Das ist so das Wesen von Schauspielerei. Nochmal, ich stelle jemand dar, der ich nicht bin, um von jemandem gesehen zu werden, um vor ihm gut dazustehen. Deswegen gibt es auch diese ganzen Verleihungen, die besten Filme. Wer ist der Beste von allen? Wer ist der beste Schauspieler? Grammy, Oscar, was weiß ich, was da alles gibt. Ja, und dann stellen sie sich dahin und wenn ich dann mal ein paar Ausschnitte sehe bei YouTube oder Nachrichten, sage ich, ist das arm. Wer ist der Beste im ganzen Land? Und dann geht Will Smith dort vor und verpasst ihm nur Ohrfeige. Ja, meine Güte. Okay. Jesus spricht zwei Beispiele an, wo wir unbedingt aufpassen müssen, nicht zu Schauspielern. Das erste ist Almosen. Verse 2 bis 4. Almosen, ja, wir würden heute sagen, wenn du etwas spendest. Da ist übrigens die Spendenkiste hinter mir. Nein, Spaß beiseite. Wenn du etwas spendest, soll deine Rechte nicht wissen, was deine Linke tut und umgedreht. Das heißt also, wenn du bereit bist, in Gottes Reich zu investieren, zu geben, eine Spende oder Kollekte oder wie wir das auch nennen, dann sollst du es geben, weil du es aus deinem Herzen her möchtest. Aber nicht mit dem 10-Euro-Schein wedeln und jetzt ist das warm heute und das mache ich jetzt in die Spendenbox. Ja, versteht ihr das? Es soll die Rechte nicht wissen, was die Linke tut. Nimm es dir vor in deinem Herzen und dann gib es einfach. Egal, ob es jemand sieht oder nicht. Wenn es jemand sieht und du warst nicht darauf aus, ist in Ordnung. Aber wenn es jemand sieht, weil du es sehen wolltest, weil du wolltest, dass er es sieht, hast du deinen Lohn dahin, sagt die Bibel. Also ich würde mal sagen, Almosen erstreckt sich hier noch auf mehr als Spenden. Almosen, und da habe ich mal nachgeschaut, was die Ausleger da so sagen, und sie sind sich größtenteils einig, bedeutet oder ist gleichbedeutend auch mit gerechten Handlungen. Also es beschränkt sich nicht nur auf das Geben von Finanzen, sondern auch auf Gutes, es erschreckt sich auf alles Gutes tun. Daran ist natürlich eine Spende oder Unterstützung in finanzieller Hinsicht enthalten, aber es ist nicht ausschließlich. Da zählt dazu der Dienst in der Gemeinde, das Helfen bei praktischen Dingen, dein Bibellesen, dein Gebetsleben, einfach alles, dein ganzes Leben kannst du eigentlich, wenn du Jesus nachfolgst, da drunter stellen. Das Gebetsleben wird nochmal extra dann gezeigt, weil es hier auch um eine Gruppe ging, die Pharisäer, die da angesprochen werden sollten. Also es betrifft eigentlich alles, was dein Glaubensleben in irgendeiner Weise hergibt oder auch bezeichnet. Die Kraft, deine Zeit, deine Gaben und so weiter und so weiter. Damals gab es eine Menge Leute, die haben fleißig gespendet und die haben bestimmte Taten vollbracht, sie haben den Armen geholfen, sie haben Zeit geopfert, sie haben Kraft geopfert. Doch als sie damit fertig waren, erzählten sie es anderen herum, sie stellten sich an die Hausecken und haben sich gegenseitig auf die Schulter geklopft, vielleicht sich selbst noch auf die Schulter geklopft und haben gesagt, seht mal her, was wir alles Tolles gemacht haben, was sind wir doch für tolle Leute. Das ist natürlich, das macht heute in dem Sinne ja keiner oder die wenigsten. Sie taten es, um vor Menschen gut dazustehen, sagt Vers 2. Und wisst ihr, das ist eigentlich Menschenfurcht. Das wäre jetzt ein extra Thema, wo man drüber nachdenken könnte. Wollen wir jetzt nicht machen, wir haben dazu keine Zeit. Menschenfurcht ist die Sorge darum, wie ich vor anderen Menschen dastehe. Und das Gegenteil von der Menschenfurcht ist die Gottesfurcht. Ich sorge mich darum, wie ich vor Gott dastehe. Das ist so der feine, aber entscheidende Unterschied. Und diese Leute, sie haben ihre Frömmigkeit also vor anderen gelebt. Das ist so, als ob du sagst, ich gehe heute zur Jugendgruppe, zur Jugendstunde, aber eigentlich will ich überhaupt nicht, ich habe überhaupt keinen Bock dazu, ich will lieber PlayStation spielen, aber ich gehe trotzdem, damit die anderen gut von mir denken. Oder ich gehe in den Gottesdienst und sage, Mensch, ich habe überhaupt keine Lust, so zeitig aufzustehen. Wann fangt ihr an, um 9 oder? Um 10, das ist human. Ich kenne Gemeinden, die fangen um 8.30 Uhr an und dann würde ich es vielleicht noch verstehen aus menschlicher Sicht, dass du sagst, Mensch, der einzige Tag, wo ich ausschlafen kann, nein. Aber dann sagst du, nee, ich gehe dahin, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Lust dazu. Ich will lieber ausschlafen, aber ich stelle mir den Wecker und ich quäle mich hin und ich will überhaupt nicht. Aber ich setze mich mit hin, damit die anderen gut von mir denken. Und damit sie nicht auf die Idee kommen, mich kommende Woche zu fragen, ja, wo warst du denn wieder? Das ist schwierig, wenn wir mit solchen Motivationen zur Gemeinde gehen. Wie geht es dir, wenn du so einen Text liest? Was fühlst du dabei? Warum tust du, was du tust? Warum tue ich, was ich tue? Warum gehst du in die Gemeinde? Weil deine Eltern das wollen? Ja, es ist normal, dass du bis zu einem bestimmten Alter mitgehst, weil die Eltern das wollen. Aber irgendwann musst du dich mal selber entscheiden. Was willst du eigentlich? Willst du dabei sein? Willst du wirklich dabei sein? Oder willst du nur so spielen, als ob du dabei sein willst? Warum singst du Lieder mit? Weil Oma und Opa sich da freuen drüber? Warum liest du deine Bibel? Damit deine Eltern dich nicht nerven und dich alle 2 Tage fragen, wo bist du denn in deiner Bibellese? Warum folgst du Jesus nach? Stell dir diese entscheidende Frage. Warum folgst du Jesus nach? Damit andere gut von dir denken? Oder ist dein Motiv, weil du ihn liebst? weil du ihn lieb hast. Ich möchte mal die ansprechen, besonders die ansprechen, die aus christlichen Elternhäusern sind. Ab einem bestimmten Alter denkt ihr selber über euer Leben nach. Zunächst macht ihr erstmal alles nach, was die Eltern machen. Und dann fangt ihr an, also was Gemeinde betrifft, ja, die anderen Sachen auch, aber geht es mal um Gemeinde. Ihr macht also das nach, was ihr von euren Eltern seht. Und schaut einfach, wie die das machen und macht das nach. Aber ihr kommt in ein Alter, weiß nicht, 11, 12, 13, 14, 15, manche mit 16, dann denkst du selbst drüber nach. Was willst du eigentlich in deinem Leben? Willst du das so machen wie deine Eltern? Oder was willst du? Oder entscheidest du dich selbst dazu? Und ich behaupte mal, du hast ganze drei Optionen, wie du dein Leben, wie du in dieser Phase deines Lebens verfahren kannst. Drei Möglichkeiten, was das Glaubensleben angeht, wenn du anfängst, selbst nachzudenken, als junger Mann oder junge Frau. Die erste Option ist, du gehst einfach. Das heißt, du sagst, ich will mit dem Glauben und der Gemeinde, ich will damit nichts mehr am Hut haben, die können mich alle mal, ich gehe. Schluss. Das heißt, sagen wir mal, die Option, krass, ja, machen viele. Kenne ich genug, die das gemacht haben. Option Nummer zwei ist, du entschließt dich, echt zu sein. Du erkennst Gottes Heiligkeit, weil er in dein Herz strahlt. Du wirst überführt von seiner Heiligkeit, von deiner Unheiligkeit, von deiner Sünde. Du erkennst deine Verlorenheit und du kommst zu Jesus Christus und bittest um Vergebung deiner Schuld. Und du rennst in die offenen Arme Jesu und sagst, Herr, ich möchte dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und du bist echt. Das heißt nicht, dass du in Sünde fällst, in Versuchung gerätst, aber du bist ein echtes Kind Gottes. Du verstehst, dass du so wie du bist, ein Kandidat der Hölle bist, aus der es keinen drinnen gibt und dass in Jesus Christus die einzige Hoffnung auf deine Rettung liegt. Und du ergreifst das und hältst es fest, du lässt es nicht mehr los. Du bist wiedergeboren und lebst für Christus. Das ist die Option Nummer zwei. Und dann gibt es eine Option Nummer drei. Du entscheidest dich, ein Heuchler zu sein. Weißt du, das ist mir ganz wichtig. Ich werde nicht automatisch so zum Heuchler. Ich entscheide mich dazu. Das ist ein Entschluss. Genauso wie die ersten beiden Entschlüsse. Das heißt, in deinem Inneren möchtest du das eigentlich alles nicht. Du möchtest es eigentlich nicht so genau nehmen. Du möchtest den Versuchungen des Feindes nicht widerstehen, weil sie angenehm sind, weil sie gut schmecken, weil sie süß sind, weil sie Freude bringen, zumindest kurzweilig, weil es schön ist, sich bestimmte Dinge anzuschauen im Internet, weil es gut ist, sich auf bestimmten Seiten zu bewegen im Internet, nach deiner Ansicht. Es ist gut, die weltlichen Freunde zu haben und dort alles mitzumachen und ein Bierchen schadet nicht und so ein bisschen angeschwipst auch nach Hause zu kommen. Wem schadet das denn? Ist doch alles wunderbar. Solange am Sonntag in der Gemeinde alles Paletti ist, kein Problem. What's the problem? Ich kenne einen, den nenne ich aus meiner Sicht einen meiner geistlichen Väter. Den Namen nenne ich euch jetzt nicht. Aber er war genau in so einer Situation. Ist ein sehr bekannter Mann in Deutschland auch. Ihr kennt den wahrscheinlich, ich sage euch ihren Namen nicht. Er hat diese Phase durchlaufen in seinem Leben. Und ich darf das sagen, weil er es hat selbst in einem Vortrag öffentlich gesagt. Also es ist eh öffentlich, was er da gesagt hat. Und er hat gesagt, ich war genau in so einer Situation. Ich habe das gemacht, was die Eltern gewollt haben. Ich ging mit zur Gemeinde und irgendwann war ich 13, 14, 15 Jahre alt und habe ich da gesessen in der Gemeinde. Und ich gebe es einfach mal so unverblümt weiter, wie er es selbst gesagt hat. Und da habe ich mich so umgeschaut, links und rechts, da saßen die Säcke auf ihren Sitzen und haben nur ihre Bibeln im Kopf gehabt. Und die haben überhaupt keine Ahnung gehabt, dass da draußen das wahre Leben ist. Und das hat mir bis hier oben gestanden. Aber ich bin trotzdem mitgegangen. Ich habe mich für den Weg der Heuchelei entschieden. Ich bin dabei geblieben. Und Gott war so gnädig. Er hat mich nicht fallen lassen, aber verlass dich nicht drauf. Das macht er nicht bei allen. Aber bei ihm hat das getan. Er hat ihn gesucht, er ist ihm nachgegangen und er hat ihn in die tiefe Buße geführt, er ist umgekehrt und er ist heute ein Vorbild für Tausende von Christen in unserem Land. Und ich selbst bin so dankbar für ihn, weil ich so viel lernen durfte von ihm selbst. Das heißt, du gehst fleißig mit, du hilfst vielleicht auch in der Gemeinde mit, aber innerlich denkst du ganz anders. Du bist innerlich überhaupt nicht dabei. Nach außen sieht es alles gut aus. Du betrittst das Gemeindehaus mit einem Lächeln auf deinem Gesicht. Aber innerlich sagst du, oh, was will ich hier bloß? Schon mal so gedacht? Also manchmal denkt man so. Ja? Das ist nicht immer gleich alles geheuchelt. Manchmal ist man einfach. Ja, aber wenn das die Grundeinstellung ist in deinem Leben, wenn das dein Grunddenken ist, dann läuft was falsch. Was entschieden falsch. Dann lebst du ein Leben in Heuchelei, in Menschenfurcht und nicht in Gottesfurcht. Ich glaube, dass unsere Gemeinden, auch die bibeltreuen Gemeinden, in diesem Bereich ein riesengroßes Problem haben. Und es wird oft nicht angesprochen. Es wird oft einfach so gelassen. Und irgendwann zeigt sich dann, das sind die Menschen, die gehen irgendwann einfach, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren. So lange bleiben sie dabei. Aber irgendwann zeigt sich das wahre Gesicht und dann gehen sie. Oder sie sind bei Corona weggeblieben und kommen nicht mehr. Es muss nicht immer der Grund sein, aber es ist sehr oft der Grund, dass da eben kein echtes geistliches Leben war, sondern nur gespielt. Nur gespielt. Heuchelei ist Lügerei. Es ist Betrug an Gott und an uns selbst und am Mitmenschen. Ich kannte einen älteren Bruder, der war total missionsbegeistert. Der hatte in seiner Gemeinde, es war eine große Gemeinde, hatte auch den Auftrag bekommen, sich für Mission einzusetzen. Er sollte auch Missionare besuchen auf der Welt, was er auch getan hat. Er war total begeistert von Missionsvorträgen. Bei jedem Missionsvortrag war er dabei gewesen, um die Arbeit kennenzulernen und um zu sehen. Aber in einem persönlichen Gespräch sagte er, vielleicht ist es ihm rausgerutscht, vielleicht war es bewusst. In einem persönlichen Gespräch sagte er, wir brauchen überhaupt nicht zu den Leuten hinzugehen, um von Jesus zu erzählen. Es gibt überall Buchläden. Wenn Sie eine Bibel lesen wollen, sollen Sie gefälligst dahin gehen und sich eine kaufen. Wisst ihr, als ich das gehört habe, ich dachte, mich tritt ein Pferd. Das ist doch die pure Heuchelei. Nach außen der Missionsbegeisterte und überall dabei und juhu, wenn da jemand geht. Aber innerlich, wozu eigentlich? Das hat mich richtig damals, als ich das gehört habe, umgehauen. Weil ich das nie erwartet hätte von dieser Person. Und wisst ihr, was Jesus dazu sagt in Matthäus 23, 28? So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das trifft mich, so ein Vers. Absolut. Das zweite Beispiel ist das Gebet. Nur ganz kurz, die Verse 5 bis 8. Die Leute, die hier gemeint sind und die Jesus hier meint, die waren gläubige Leute, es waren fromme Leute. Die hielten was auf sich, die waren bei allen Gemeindeveranstaltungen dabei, die haben angepackt, die haben geholfen. Und doch liebten sie diese langen Gebete vor allen auf der Straße mit schönen und hochtragenden Worten. Ja, sie haben sie extra an die Häuserecken gestellt, extra hingestellt, dass jeder das sehen konnte. Dann haben sie vielleicht ihre Hände so gehoben und haben gebetet und haben nach oben geschaut und haben alles Mögliche da vor Gott gebracht. Weil der Herr sagt, es ist ein Gebet, wo der Lohn dahin ist. Weil es kein Gebet ist, was letztendlich aus einem reinen Herzen kommt, vor dem Thron Gottes. Es ist ein Gebet vor Menschen. Es ist Heuchelei. Denn sie haben sich ja extra dorthin gestellt. Und ich glaube mal, wenn wir das heute sehen würden, irgendwie abstoßend. Wenn du so jemanden siehst, der sich da hinstellt und da laut betet, vor allem wie schön er reden kann und so, ist irgendwie abstoßend. Vielleicht haben die das gar nicht gemerkt selber. Jesus sagt zum Gebet 2 Dinge. Erstens, bete zu Hause statt in der Öffentlichkeit. Warum? Weil das Gebet, weil dein stille Zeitleben sozusagen, kannst du einfach mal so auf dein Leben übertragen, dein stille Zeitleben sozusagen ist eine Sache zwischen dir und deinem himmlischen Vater. Und nicht zwischen dir und Hinz und Kunz und dann erst mit Gott, sondern zwischen dir und dem Herrn. Zweitens, wenn du betest, dann plappere nicht. Ja, steht hier da. Wie die Heuchler, die plappern. Plappern ist gedankenloses, leeres Schwatzen, Floskeln verwenden. Und ihr alle kennt das bestimmt. Manchmal schon gehört. In der Gemeinde wird manchmal gebetet. Und ich sage das, weil ich es auch beklagen muss. In der Gemeinde wird manchmal gebetet, Das ist kein Gebet, das ist Plappern. Da wird einfach was dahergesagt im Gebet. Da wird dem Herrn, der es viel besser weiß als wir, sein eigener Heilsplan vorgebetet. Oder irgendwelche biblischen Inhalte runtergebetet. Das sind doch keine Gebete. Das ist Plappern. Das haben die Pharisäer gemacht. Draußen in der Öffentlichkeit. Was ist denn Beten? Beten ist loben, danken, bitten, flehen. Das ist Gebet. Und das sollen wir zu Hause tun. Und in der Gemeinde natürlich auch. Aber nicht in ein langes Plappern verfallen. Spurgeon hat gesagt, was die Gemeinde betrifft, kurze Gebete sind lang genug. Okay? Das betrifft die Gemeindezusammenkunft, also nicht unbedingt die Gebetsstunde, aber der Gottesdienst. In der Gebetsstunde kannst du durchaus mal eine Minute länger beten. Aber auch da bitte aufpassen, dass du die anderen nicht ermüdest. Langes Gebet ist für zu Hause. Kurzes Gebet und stichhaltiges Gebet ist für die Gemeinde gedacht. Und die haben das genau andersrum gemacht. Wer weiß, vielleicht haben sie zu Hause gar nicht gebetet und haben alles nur draußen in der Öffentlichkeit von sich gegeben. Gut, jetzt möchte ich euch zum Schluss noch ein paar Hilfen mitgeben. Wie komme ich denn auf einen Weg, wo ich mein Leben nicht vor den Menschen lebe? Ich habe es überschrieben mit Hilfen gegen Heuchelei oder Hilfen gegen Schauspielerei. Das erste ist, das sind einfach so, die könnt ihr euch auch aufschreiben, wenn ihr wollt, Dinge, die euch helfen können, in eurem Glaubensleben da zu prüfen, was ist jetzt richtig und wichtig in meinem Tun. Erstens, bedenke, dass Gott dein Herz kennt. Jeremia 17, Vers 9 bis 10, dort heißt es, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Das ist also die Aussage, die trifft uns ins Herz, ja? Unser Herz betrügt uns. Und oft merken wir es nicht. Ja, wir sind blind für unsere eigene Blindheit. Das ist wirklich so. Wir sind manchmal so blind, dass wir es nicht mal merken, dass wir blind sind. Und das ist die Aussage, die das hier auf den Punkt bringt. Unser Herz betrügt uns sozusagen. Unser Herz will immer, dass wir, sagen wir mal, so einen frommen Schein wahren, aber dass das nicht ganz so deckungsgleich ist mit unserem inneren Wesen. Und da sind wir schon auf dem Weg in die Schauspielerei. Und da heißt es weiter, wer kennt sich mit meinem Herzen aus? Oder mit dem Herzen aus? Ich, der Herr, Yahweh, bin es, der das Herz erforscht, der die Nieren prüft. Das heißt, der Herr kennt mein Herz und deins. Und das ist das Erste, was wir unbedingt bedenken müssen, um aus dem Weg der Schauspielerei rauszukommen oder, wenn wir nicht sind, da gar nicht erst reinzufallen. Zu bedenken, dass der Herr nicht meinen äußeren Schein sieht. Er will das überhaupt nicht sehen. Sondern er sieht mein Inneres, wie es da aussieht, warum ich etwas tue. Wir müssen verstehen, dass der lebendige Gott, der uns gemacht hat, unser erster und vor allen Dingen unser einziger Zuschauer für unser Leben ist. Paulus schreibt es zweimal im zweiten Korintherbrief, dass er vor Gott in Christus spricht und vor Gott in Christus lebt. Das heißt, alles, was du denkst, alles, was du sagst, alles, was du tust, sieht zuallererst nicht Big Brother, sondern der lebendige Gott. Das musst du unbedingt wissen. Dein Denken ist vor Gott so, als ob du es schon ausgesprochen hast, das Motiv deines Herzens. Er weiß alles. Er schaut dahinter. Er ist dein erster Zuschauer und dein einziger Zuschauer in deinem Leben. Weil alle anderen beurteilen dich nur nach dem Schein, weil die können nicht in dein Herz schauen. Aber der Herr schon. Und deswegen ist er der einzige Zuschauer, der dein echtes Leben kennt. Und darauf kommt es an. Das ist das Erste. Bedenke also, dass der Herr dein Herz kennt. Das Zweite, aus diesem Bewusstsein heraus, dass er dich kennt, dürfen wir es lernen, Gott zu fürchten. In Sprüche 9, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Beginn oder der Weisheit Anfang. Weisheit ist, wenn ich verstehe, was Gott möchte und wenn ich es in meinem Leben anwenden kann. Das ist Weisheit. Und die Furcht Gottes ist der Beginn dazu, dass ich verstehe, es ist ein lebendiger Gott, der mich sieht, der mich kennt, der alles weiß, der hinter meine Fassade schaut. Dann bringt mich das dahin, Gott zu fürchten. Das Dritte. beginne, fange an, das Böse zu hassen. Und Heuchelei ist böse in den Augen Gottes. Schauspielerei verabscheut Gott. Beginne, das Böse zu hassen. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das heißt also, wenn du Gott erkennst, wie er ist, führt dich das dahin, das, was du einst geliebt hast, zu hassen und das, was du einst gehasst hast, zu lieben. Das, was die ganze Welt, was du früher geliebt hast, das wirst du beginnen zu hassen. Und das, was du früher gehasst hast, nämlich deine Bibel und das Gebet und die Gemeinde und so eine Abscheu gehabt hast gegen das ganze Geistliche, wirst du immer mehr lieben. Das bedeutet es, in der Gottesfurcht zu leben. Und viertens, vierte Hilfe, lege ab. Beginne, diese Dinge, die dir der Herr zeigt, die nicht echt sind, abzulegen, zu sagen, nein, ich will das nicht. Die Bibel sagt dazu, Buße tun, Metanoia, umdenken, umhandeln. In 1. Petrus 2, Vers 1 steht, legt ab alle Schauspielerei. Lies es nach, da steht es drin. Leg es ab, zieh diesen Mantel aus. Leg das weg. Also Mantel nicht im wörtlichen Sinn, ja. Leg diesen Mantel des Schauspielers weg. Das heißt, wir müssen das tun. Das macht der Herr nicht. Ich habe jetzt keinen Stift hier, doch hier. Schau mal, wenn du nur betest und nichts tust, wird sich nichts verändern. Ja, ich weiß, Gott tut es zu 100%, aber du musst es auch zu 100% tun. Das ist kein Widerspruch. Du betest, als ob Gott alles tut und du arbeitest so akribisch, als ob alles an dir hängt, okay? Und ich zeige euch das Beispiel, schaut auf den Kuli. Wenn du nur betest, gleicht das dieser Wahrheit. Herr, bitte mach, dass der Kuli nicht von der Kanzel fällt. Bitte, bitte mach, dass er nicht runterfällt. Bitte, Herr, bitte nicht. Nein! Das passiert, wenn du nur betest und nicht handelst. Das heißt, leg ab. Wenn dir das bewusst ist, streif es ab. Sag, nein, ich will nicht schauspielern. Fünftens. Oh, halte dich von Heuchlern fern. Heuchelei ist ansteckend. Kannst du nachlesen, Galater 2, Vers 13. Da heißt es, auch die übrigen Juden heuchelten mit Petrus, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Ich möchte nicht auf den Text eingehen, aber könnt ihn gerne nachlesen. Heuchelei ist ansteckend. Du wirst irgendwann diese Dinge mitmachen. Sechstens, behüte dein Herz und dein Denken. Sprüche 4, 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm entspringt die Quelle des Lebens. Aus deinem Herzen kommt das alles, kommt das Echte und das Unechte. Und der Herr will dein Herz und mein Herz prüfen, ob es echt ist. Und er möchte das Unechte wegtun. Deswegen sollen wir unser Herz mehr als alles andere behüten, weil unser Leben daraus entspringt. Das Herz ist dein inneres Wesen. Es ist dein ganzes Denken drin verortet, deine Gefühle, der Geist, die Seele, alles ist in dem biblischen Begriff Herz verortet. Und das Letzte, schau auf Jesus, schau auf ihn. Johannes 8, 25 steht, da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Ja? Wer bist du? Mit anderen Worten, jemand, der du vorgibst zu sein und es doch nicht bist. Was war die Antwort? Jesus sprach zu ihnen, ich bin das, was ich zu euch geredet habe. Das ist echt. Ich bin das, was ich zu euch geredet habe. Er hat nie geheuchelt, er hat nie so getan, als ob. Er hat keine Maske getragen, er hat nie eine Rolle gespielt. Er war echt von vorne bis hinten. Das, was er dachte, was er sagte, wie er handelte, entsprach dem, was sein Herz war. Und da ist er unser vollkommenes Vorbild. Und da möchte ich gerne hin. Bist du dabei? Da wollen wir hin, dass der Herr unser Herzen so verändert, dass sie wirklich seinem Bild entsprechen, dass sie dem entsprechen, was er möchte, dass wir ein Leben führen zu seiner Ehre. Vielleicht bist du hier, der das gar nicht absichtlich macht. Vielleicht quälst du dich schon die ganze Zeit. Vielleicht schindest du dein Herz, du quälst dein Herz, du denkst, du musst vor anderen etwas vorweisen. Zeigst vielleicht, dass du jemand bist, du musst in der Gemeinde dich behaupten, ja, das hat dann auch damit zu tun, dass du immer schön brav da bist. Nein, du musst nichts beweisen. Du musst vor Christus überhaupt nichts beweisen. Gar nichts. Du kannst, so wie du bist, vor ihm zur Ruhe kommen. Du musst nichts vorspielen. Vor Menschen nicht und vor Gott schon gar nicht. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du, wenn du so jemand bist, der wirklich die Nase gestrichen voll hat, der sagt, ich kann nicht mehr, ich will mit dem ganzen Zeug nicht mehr, ich will dieses künstliche Leben nicht aufrechterhalten, dann bitte ich dich, komm in die Arme Jesu. Komm zu ihm hin und bitte ihn um Vergebung. Und komm vor ihm zur Ruhe. Erkenne, wenn du ein echtes Kind Gottes bist, was deine Identität ist, dass du angenommen bist, ohne Form, angenommen, ohne schönes, schickes Äußeres, ohne Einhalten von Regeln angenommen bist. Du bist angenommen, weil er für dich am Kreuz gestorben ist. Und alles andere entspringt dann aus diesem Bewusstsein, dieses echte Wachstum im Glaubensleben, diese echte Hingabe, nicht dieses Gekünstelte. Ich möchte dich einladen, dass wir jetzt aufstehen und dass wir ein Lied singen und hören, vorrangig eigentlich hören. Ich werde es abspielen jetzt hier. Wir wollen aufstehen, wir wollen dieses Lied im Gebet hören. Wenn du willst, kannst du mitsingen. Der Text ist auch an der Wand dran. Danach möchte ich gerne beten. Und es ist ein Gebetslied, wo wir ehrlich sein können vor dem Herrn, wo wir einfach ihm gestatten, das, was er uns in seinem Wort sagt, einfach in unser Herz reden zu lassen. Und ich möchte dich bitten, dass du aufstehst, dass wir aufstehen und das Lied gemeinsam hören, sehen und dann bete ich. Lieber Herr, wir wollen dir herzlich danken für deine Liebe und ich möchte einfach danken für dein Wort, dass es so deutlich ist und ja, wie wir es gesungen haben, Herr, so soll es sein. Nimm du unser Leben hin und Herr, bitte prüfe unser Herz, prüfe auch mein Herz. Bitte vergib uns, bitte vergib. Vergib, wenn wir in diese Schauspielerei fallen. Vergib mir, Herr. Du siehst, wie schnell das ist, wie schnell das geht. Danke, Herr, dass du da bist und dass du uns aufhilfst. Danke, dass du uns ja liebst und dass du dich selbst für uns gegeben hast. Und danke, dass du uns so lieb begegnest, so liebevoll, so freundlich, dass du so wunderbar bist. Und danke, dass du unser Herz prüfst. Und wir wollen es, so wie wir es gehört haben, wollen wir es leben. Nimm du unser Leben, nimm es hin für dich. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns gebrauchen willst. Und danke, dass niemand für dich hoffnungslos ist, dass du uns alle angenommen hast. Danke für das Werk vom Kreuz. Danke für Golgatha. Danke für deine Liebe. Bitte segne uns und schenk uns den festen Entschluss in unser Herz, dir treu zu sein, wirklich echt zu sein, echt für dich zu leben. Amen.